Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört. Also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich find's mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, unserem Herzenspodcast, in dem wir euch jede zweite Woche eine tolle Frau vorstellen. Aber bevor wir zur Frau dieser Folge kommen, möchte ich eine andere tolle Frau vorstellen, die groß, die einzigartige, die wundervolle Kim Seidler.
Und natürlich an meiner Seite die bravouröste, großartigste, großherzigste, beste, schönste, klügste, Katrin Jakob aller Zeiten.
Huiuiui, oh Mann, Mann, Mann. Danke, danke, danke.
Katrin, wen stellen wir heute vor?
Kim, du, heute haben wir mal wieder eine legendäre Figur der feministischen Frauenbewegung Europas für euch. Ja, man kann sagen, eine der Kernfiguren, und zwar in der sogenannten Suffragettenbewegung. Suffragetten, als kleine Erinnerung, war und ist die Bezeichnung für politisch engagierte Frauen, die sich ab 1903 in Großbritannien und Irland für das Frauenwahlrecht einsetzten, bis dies 1918 auch tatsächlich umgesetzt wurde. Auch zur Erinnerung, das Wort Suffragette war zunächst eine verächtliche Bezeichnung für weibliche Suffragisten. Dazu kommen wir später noch. Zitat, Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache. Suffragette ist eine Ableitung vom Substantiv Suffrage, was ein englisches Wort ist und bedeutet Wahl, Stimmrecht, Abstimmung, das auf gleichbedeutend französisch Suffrage bzw. lateinisch Suffragium zurückgeht. In Suffragette oder Suffragette und einer vergleichbaren Bildung wie Chansonnette hat das Suffix -ette die Wortbildungsfunktion, eine weibliche Person zu bezeichnen, die mit dem in der Basis benannten Sachverhalt in Beziehung steht. Zitat Ende. Ha,
ist, Halleluja. Bevor einige von euch jetzt wild in die Kommentare tippen, 1918 in Großbritannien, das stimmt doch nicht. Doch, stay tuned until the end of this episode.
Aber gleich zu Beginn noch mal kurz, Grüße gehen raus an meinen Bruder Daniel, der uns wieder bei der Recherche unterstützt hat.
Ja, so. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt zurück zur Suffragettenbewegung. Wir haben ja schon häufiger auf diese Bewegung und ihre Wichtigkeit hingewiesen. Zum Beispiel bei der Folge über Gloria Steinem, aber auch Virginia Woolf oder Louisa May Alcott. Aber heute stellen wir euch ihre Galionsfigur vor. Die Gründerin der Women's Social and Political Union, kurz WSPU zu Deutsch. Sie hat dafür gesorgt, dass Frauen sich zusammenschlossen, um mit Nachdruck und auch nicht ganz gewaltfrei für die Einführung des Frauenwahlrechts zu protestieren. Wichtig aber, es ging nie um Gewalt gegenüber Menschen. Und wir wollen hier sowieso, Gewalt ist keinesfalls als Mittel zur Lösung von irgendwelchen Konflikten gutheißen oder rechtfertigen, sondern erst einmal nur historische Tatsachen beschreiben. Und das tun wir anhand des Lebenslaufs der Frau, die wir euch hier schon wieder lange, lange, lange anteasern. It is Emmeline Pankhurst. Kleine Erinnerung, Meryl Streep hat sie einmal gespielt in dem Film Suffragette, Taten statt Worte von 2015. So, liebe Katrin, du fängst an und wir gehen wie immer erst einmal zurück in die Kindheit.
Und zwar mit Vergnügen. Emmeline wurde am 15. Juli 1858 als Emmeline Golden in Manchester, England geboren, mitten im viktorianischen Zeitalter. Und hier haben wir wieder mal eine leicht schräge Geschichte rund um die Geburt unserer vorgestellten Frau, denn Emmeline bestand später stets darauf, einen Tag früher, nämlich am 14. Juli geboren worden zu sein. Warum? Es ist der Tag des Sturms auf die Bastille 1789, die, wir erinnern uns, den Beginn der Französischen Revolution markiert, in der sich das Bürgertum gegen die Herrscherklassen wandte. Emmeline fand sich nach eigener Aussage immer davon beeinflusst, angeblich an diesem Tag geboren worden zu sein. Und ihre Eltern waren Sophia Jane Golden, geborene Crane, die von der Isle of Man stammte und selbst schon politisch aktiv war, mit radikal demokratischen und progressiven Ansichten.
Hier kann auch noch ein bisschen Nerdwissen eingebracht werden von mir. Die Isle of Man ist eine autonome Insel in der irischen See zwischen Irland und England, die zwar der britischen Krone unterstellt ist, aber weder zu Irland noch England gehört und auch nie Teil der EU war. Und sie ist derzeit ein absolutes Steuerparadies, weil sie ein eigenes Steuersystem hat, unabhängig vom Vereinigten Königreich und dabei extrem niedrige Steuern erhebt. Übrigens auch gerne die Insel der reichen Familien. Was ich damit meine, recherchiert doch selbst. Emmelins Vater war 6 Jahre älter als Emmelins Mutter Sophia und arbeitete sich zum erfolgreichen Fabrikanten in der Baumwollverarbeitung hoch, spezialisiert auf Kattundruckverfahren, also Drucken auf Baumwollgewebe. Zudem war er als Lokalpolitiker aktiv und leidenschaftlicher Theaterliebhaber. Er besaß sogar ein Theater, in dem er selbst die Hauptrollen in einigen Shakespeare-Aufführungen spielte. Dank des beruflichen Erfolgs wohnte die Familie Golden in einem großen Haus in Sidley am Stadtrand von Manchester, also England natürlich, ne? Dort zogen die Goldens ganze 10 Kinder auf, nachdem der erste Sohn im Alter von nur 3 Jahren verstarb. Emmeline war dabei die älteste von 5 Mädchen, also ausgeglichen, 5 Jungs, 5 Mädchen. Dabei sollen beide Elternteile großen Einfluss auf die politische Denkweise ihrer Kinder gehabt haben. Sie waren entschiedene Gegner der Sklaverei sowie befürworteten die Bestrebungen für mehr Frauenrechte. So sollen beide ihre Kinder immer wieder bei politischen Aktivitäten eingebunden haben. Sophia las zum Beispiel ihren Kindern als Gute-Nacht-Geschichten aus dem 1852 veröffentlichten Buch Uncle Tom's Cabin von Harriet Beecher Stowe vor. In dem Werk wird die US-amerikanische Sklaverei scharf kritisiert.
Emmeline konnte nach eigenen Aussagen bereits mit 3 Jahren lesen, obwohl ihre Eltern trotz deren fortschrittlicher Einstellung nur die Ausbildung der Söhne wirklich planten und vorantrieben. Zitat aus dem Bildungsportal Green Lane: Emmeline ärgerte sich darüber, dass ihre Eltern der Bildung ihrer Brüder große Bedeutung beimaßen, sich aber weniger um die Bildung ihrer Töchter kümmerten. Mädchen besuchten ein örtliches Internat, das vor allem soziale Fähigkeiten vermittelte, die es ihnen ermöglichten, gute Ehefrauen zu werden. Zitat Ende. Dennoch konnte sie ja früh lesen und wurde auch immer wieder auf politische Veranstaltungen mitgenommen. Nochmal ein Zitat: Schon in sehr jungen Jahren, ich war nicht älter als 5, kannte ich die Bedeutung der Worte Sklaverei und Emanzipation recht gut, schreibt sie in My Own Story 1914, also ihre Autobiografie. Ein einschneidendes Erlebnis war für sie, als sie im Alter von 14 Jahren erstmals auf ein Treffen von Suffragetten mitgenommen wurde. Da sind sie schon, wo sie von den dort gehaltenen Reden enorm inspiriert wurde. Darüber schrieb 2008 übrigens die 2023 verstorbene Feminismusforscherin Hannelore Schröder, die wir bereits in unserer Folge über die französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges erwähnten, als erste Übersetzerin ihrer berühmtesten Schrift ins Deutsche. Gerne nochmal reinhören in die Folge 229 über Olympe.
Und eine ganz wichtige Quelle ist auch wieder Hannelore hier in dieser heutigen Folge. Zumal sie sich vor allem auf Primärquellen stützt, also von Emmeline selbst und ihrer Tochter Christabel verfasste Erinnerungen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gespoilert. gespoilert, sorry, manchmal so, ne? Der Spitz ist dein und nicht so. Denn bei der Tochter sind wir noch gar nicht so richtig. Emmeline hatte jedenfalls Hunger auf Bildung, las mit 9 Jahren schon solche Mammutwerke wie Homers Odyssee und überredete ihre Eltern, sie mit 15 Jahren auf eine fortschrittliche Frauenschule in Paris zu schicken. Die École Normale de Neuilly. Dortige Schwerpunkte waren vor allem Chemieunterricht, Buchhaltung und Sticken. Natürlich lernte Emmeline durch ihren Aufenthalt auch die französische Sprache. Im Internat war sie die Zimmernachbarin von Noémie, der Tochter des bekannten Schriftstellers und Politikers Victor Henri Rochefort. Mit 20 Jahren kehrte Emmeline zunächst nach Manchester, England zurück, schnappte sich jedoch dort ihre Schwester Mary Jane und brach in deren Begleitung zu einem weiteren kurzen Aufenthalt in das Internat auf. Vor allem auch, um weiter in der Nähe von Noémie zu sein. Die verkuppelte nämlich Emmeline mit einem französischen Freund. Es sollte zur Hochzeit kommen, doch Emmelines Vater weigerte sich, eine Mitgift zu zahlen, woraufhin ihr Verlobter die Hochzeit absagte. Daher kehrte Emmeline erneut nach Manchester, England zurück. Das war im Jahr 1878.
Das ist immer ein Hin und Her, du. Es dauerte nicht lange, bis Emmeline sich dort neu verliebte, und zwar in den 24 Jahre älteren Rechtsanwalt Richard Pankhurst, der als Mitglied der liberalen Partei schon lange vor allem für progressive Politik wie das Frauenwahlrecht und auch Meinungsfreiheit und Bildungsreformen kämpfte. Hannelore Schröder dazu. Pankhurst ist ein Radikaler. Schon 1870 hatte er 2 Gesetze im Fraueninteresse entworfen. Erstens The Women's Disabilities Removal Bill, also die Aufhebung der Rechtsunfähigkeit von Frauen. Zweitens The Married Women's Property Act, das Eigentum von Ehefrauen. Diese Gesetzentwürfe beinhalten das Eigentumsrecht von Ehefrauen, denn ihre Mitgift und sogar ihr eigener Lohn werden automatisch Eigentum der Ehemänner. Dr. Pankhurst setzt sich also schon jahrelang für Frauenrechte ein und tut es bis zum Ende seines Lebens. Zitat Ende von Hannelore. Jetzt kam es auch vermehrt zu Konflikten mit ihren Eltern, denn Mutter Sophie war gegen die Beziehung, doch Emmeline heiratete Richard am 18. Dezember 1879. Eigentlich wollte sie ohne Hochzeit mit Richard zusammenleben, doch als unverheiratete Frau war man damals vom politischen Leben in Großbritannien ausgeschlossen, weshalb Richard sie zur Hochzeit überredete. Sie wohnten zunächst im Haus ihrer Eltern in Seedley, später gegenüber von Richards Eltern in Manchester. In der Zeit waren beide politisch aktiv, besonders für die Women's Suffrage Society, die für das Frauenwahlrecht kämpfte.
Das Paar bekam 5 Kinder. Die erwähnte Christabel, geboren 1880, Estelle Sylvia 1882, Henry Francis Robert, genannt Frank, 1884 und Adela 1885. Und sie zogen dann 1886 nach London. Wie schon Emmelines Eltern verloren auch sie und Richard früh ein Kind, nämlich Sohn Frank, der 1888 an Diphtherie starb. Seine Eltern sahen ein fehlerhaftes Abwassersystem ihres damaligen Hauses in London als Ursache und zogen an den Russell Square im Stadtteil Bloomsbury. Wir erinnern uns, dort lebte ja auch die Schriftstellerin, wer kommt drauf? Virginia Woolf und viele ihrer Familienmitglieder und Freundinnen. Hört noch einmal rein in die Folge 232. Ähnlich wie die Bloomsburys um Virginia Woolf etablierten die Pankhursts ihre Wohnung am Russell Square als Treffpunkt für politische Aktivisten und Intellektuelle. 1889 bekam das Paar dann noch einen Sohn, den sie zu Ehren seines verstorbenen Bruders ebenfalls Henry Francis tauften, aber im Alltag dann Harry nannten. Es heißt allerdings auch, dass Emmeline sich vor allem um ihre älteste Tochter Christabel gekümmert haben soll und die Erziehung der anderen Kinder eher Kindermädchen überließ. Finanziell lief es nicht besonders gut. Ehemann Richard mochte seinen eigentlichen Job als Anwalt nicht so und zog die politische Arbeit vor, wie ja auch Emmeline. Als deren Vater Robert, also der Vater von Emmeline, ihnen die finanzielle Unterstützung versagte, brach Emmeline mit ihm und sprach nie wieder ein Wort mit ihrem Vater.
Ach, no. Dafür tat sich politisch eine ganze Menge, trotz der 5 gemeinsamen Kinder, die Emmeline viel Zeit und Kraft kosteten. Über Ehemann Richard sagte sie, er verlangte nicht von mir, dass ich mich zu einer Haushaltsmaschine mache. Nun, das ist ja gut. Schon kurz nach ihrer Hochzeit war Emmeline dem Manchester Women's Suffrage Committee beigetreten. 1882 entwarf Richard den Married Women's Property Bill. Für die Emmeline sich einsetzte.
Und was war das?
Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Eigentumsgesetz für verheiratete Frauen. Es war ein Gesetz des englischen Parlaments, das 1870 den verheirateten Frauen erlaubte, legale Eigentümerinnen ihres Erwerbseinkommens zu sein und Besitz erben zu dürfen. 1885 kandidierte Richard auf Einladung der Liberal Party zum zweiten Mal nach 1883 für einen Sitz im Parlament, scheiterte jedoch erneut und verließ die Partei in dieser Zeit auch, zumal er immer radikalere und sozialistischere Ansichten vertrat, insbesondere was die ungleiche Vermögensverteilung im Land betraf. Emmeline wollte für eine finanzielle Grundlage der politischen Aktivitäten sorgen und eröffnete mit ihrer Schwester Mary Jane im Stadtteil Hampstead einen kleinen Laden mit dem Namen Emerson & Company, wo sie ausgefallene Einrichtungsgegenstände verkauften. Noch vor dem Tod ihres Sohnes Frank 1888 schloss Emmeline das Geschäft jedoch aufgrund von Erfolglosigkeit wieder.
1889 gründete das Ehepaar Pankhurst die Women's Franchise League, WFL, deren Hauptziel das Wahlrecht von Frauen war. Und zwar von allen Frauen, denn die Organisation Parliament Street Society, PSS, rund um die Suffragistinnen Lydia Becker und Millicent Fawcett, hatte sich über die Frage zerstritten, ob auch verheiratete Frauen das Wahlrecht erhalten sollten, wo doch ihre Ehemänner quasi für sie ja mitstimmten. So, für alle, die jetzt stutzen, kurz der Unterschied zwischen Suffragetten und Suffragistinnen. Suffragistinnen, also Millicent Fawcett, setzen sich friedlich und legal für das Frauenwahlrecht ein. Oft früher aktiv, Mitte bis Ende 19. Jahrhundert, organisiert zum Beispiel in der National Union of Women's Suffrage Societies, also NUWSS. Und diese Suffragetten, wie zum Beispiel Emmeline Pankhurst, das ist eher so die für die radikalere Bewegung mit provozierenden Aktionen, zum Beispiel Ketten an Zäune, Hungerstreiks, Fenstereinwürfe. Entstanden aber später so ab 1903, ne, hatten wir am Anfang auch kurz einmal gesagt. Und das ist so, die sind eher organisiert in der WSPU, also Women's Social and Political Union. So, Juti, das haben wir auch geklärt. Die PSS wiederum war ursprünglich aus der National Society for Women's Suffrage hervorgegangen. Dort kam es zum Split über die Frage, ob auch Organisationen akzeptiert werden sollten, die mit politischen Parteien assoziiert sind. Verbliebene Mitglieder der NSWS betrachteten die neu gegründete WFL als radikalen linken Flügel der Bewegung, vor allem wegen deren breiter angelegten Herangehensweise an Gleichberechtigung, Scheidungsfragen, Erbschaftsrecht und generelle sozialistische Themen. Rückenwind bekam die ganze Bewegung schon 1884, als das Männerwahlrecht auf Landarbeiter ausgedehnt wurde. Yep, ihr habt richtig gehört, man glaubt es kaum, auch nicht alle Männer hatten damals das Wahlrecht inne. So, macht mal kurz einen Gedankenstrich, ein Schleifchen, denn das wird noch wichtig werden. Cliffhanger. Die WFL jedenfalls zerstritt sich aufgrund der Radikalität vieler MitgliederInnen, darunter die Pankhursts, und löste sich 1893 wieder auf.
Emmeline und Richard kehrten schon 1892 nach Manchester zurück, auch aus finanzieller Not. 1894 traten beide Ehepartner der neu gegründeten Independent Labour Party bei, kurz ILP. Sie beschäftigten sich dort besonders mit der Unterstützung Bildung und Ernährung mittelloser Menschen. Emmeline gründete in dieser Zeit innerhalb von 5 Jahren sogar eine Schule in einem Armenhaus. Doch die Zustände, in denen viele Menschen leben mussten, schockierten sie zutiefst. Zitat bei Hannelore Schröder. Sie wird zum Poor Law Guardian gewählt, zur Armenfürsorgerin in einem Gremium, dessen Aufgaben es ist, Arbeits-, Waisen- und Krankenhäuser zu verwalten. Sie entdeckt allenthalben Misswirtschaft und überwältigendes Elend der Armen, besonders kleiner Mädchen, lediger Schwangerer und alter Frauen. Sie ist die einzige Frau in dieser Verwaltung und es wird ihr schnell deutlich, dass hier neue Gesetze gebraucht werden, dass Frauen das Wahlrecht haben müssen, um die Interessen von Frauen und Kindern ganz besonders auch in der Armenfürsorge zu vertreten. Zitat Ende. Doch 1886 musste Richard für 2 Monate ins Gefängnis, weil er einen Gerichtsbeschluss gegen Treffen seiner Partei ignorierte. In dieser Zeit entwickelte er auch ein Magengeschwür, weshalb die Familie 1887 für einen kurzen Zeitraum in den Nordwesten nach Moberly zog, wo sich Richard aufgrund der besseren Luft erholen sollte. Doch 1898 dann zurück in Manchester kam es zur großen Katastrophe für Emmeline und ihre Familie. Ehemann Richard starb, noch bevor es Emmeline von einem Besuch bei ihrer Freundin Noemi in der Schweiz nach Hause schaffte.
Mit 39 Jahren war Emmeline nun also plötzlich verwitwet und auch noch hoch verschuldet. Sie war gezwungen, Möbel zu verkaufen und eine bezahlte Stelle als Standesbeamtin für Geburten, Ehen und Todesfälle anzunehmen. Das bereits eingangs erwähnte Bildungsportal Greenlane schreibt dazu, Zitat, als Standesbeamte in einem Arbeiterviertel begegnete Pankhurst vielen Frauen, die finanzielle Probleme hatten. Ihr Kontakt mit diesen Frauen, ebenso wie ihre Erfahrung im Arbeitshaus, verstärkte ihr Gefühl, dass Frauen Opfer unfairer Gesetze wurden. Zu Zeiten Pankhursts waren Frauen Gesetzen ausgeliefert, die Männer begünstigten. Stirbt eine Frau, erhält ihr Mann eine Rente. Eine Witwe erhält jedoch möglicherweise nicht die gleiche Leistung. Emmeline selbst schrieb noch ein Zitat: Ich war entsetzt, dass ich wieder und wieder daran erinnert wurde, wie wenig Respekt für Frauen und Kinder es in dieser Welt gibt. Kleine Mädchen von 13 Jahren kamen in mein Büro, um die Geburt ihres Babys, selbstverständlich illegitim, registrieren zu lassen. In vielen Fällen fand ich heraus, dass der eigene Vater des Mädchens oder ein männlicher Verwandter verantwortlich für ihr Elend waren. In den meisten Fällen konnte ich nichts tun. Zitat Ende. Emmeline wurde also erneut vor Augen geführt, wie wichtig es war, für Frauenrechte einzustehen.
Mhm. Im Jahr 1903 kam es deshalb zur ganz großen Zäsur in Emmelines Leben. Gemeinsam mit einigen Mitstreiterinnen sowie ihrer Tochter Christabel, die Jura studierte und der sie zeitlebens von ihren Kindern am nächsten stand, gründete sie am 10. Oktober dann die Women's Social and Political Union, die du schon erwähnt hast, kurz WSPU. Die Organisation nahm nur Frauen auf, die sie aktiv aus der Arbeiterklasse rekrutierte. Zitat aus Greenlane wieder. Die neue Organisation hielt wöchentliche Treffen in Pankhursts Haus ab und die Mitgliederzahl wuchs stetig. Die Gruppe nahm Weiß, Grün und Lila als offizielle Farben an und symbolisierte Reinheit, Hoffnung und Würde. Zitat Ende. Die WSPU konzentrierte sich zunächst ganz klar, hier sind wir wieder beim Thema, auf gewaltfreien Protest und politische Einflussnahme. Sie sammelten Unterschriften, hielten Versammlungen ab und publizierten einen Newsletter mit dem Namen Votes for Women, also Stimmen für Frauen. Das Motto der Organisation Deeds, not words, Taten, keine Worte. Am 12. Mai 1905 sollten mit der Unterstützung der ILP, also der Independent Labour Party im House of Commons, dem englischen Unterhaus, endlich eine Gesetzesvorlage über das Frauenwahlrecht besprochen werden. Doch dieser Tagespunkt fiel einer Filibuster-Taktik zum Opfer.
Das ist eine Verzögerungstaktik, nach der andere Dinge so lange besprochen oder generell so lange gesprochen wird, dass andere Punkte auf der Tagesordnung verzögert werden. Das gab es auch schon im alten Rom in Form der sogenannten Ermüdungsrede. Im Deutschen Bundestag übrigens gibt es das nicht, ist nicht möglich, wie schön, da die Redezeit einzelner Abgeordneter bzw. deren Parteien beschränkt ist. Damals jedenfalls fanden sich Emmeline und die WSPU zu wütenden Protesten zusammen und protestierten gegen diese Verzögerungstaktik und die Missachtung der Frauen. Die Proteste wurden von der Polizei aufgelöst, doch die Frauen sahen sich nun im Aufwind. wurden aber auch gleichzeitig immer militanter und unnachgiebiger. Erstmals am 13. Oktober bei einer Kundgebung der Liberalen Partei fragten Christabel Pankhurst und ihre Mitstreiterin Annie Kenney öffentlich: Wird die Liberale Partei den Frauen das Wahlrecht geben? Sie wurden festgenommen und zu Geldstrafen verurteilt. Als sie sich weigerten, diese zu bezahlen, landeten sie beide für je eine Woche im Gefängnis. In den folgenden Jahren sollte es mehr als 1000 Verhaftungen von Suffragetten in Großbritannien geben.
Doch diese Haftstrafen sorgten auch für ein großes öffentliches Echo. Zitat von Hannelore Schröder wieder. Das Frauenwahlrecht ist nun überall im Gespräch. Diese Aktion wird für viele Frauen überall im Land zum Vorbild, dem sie folgen. Jede Wahlversammlung endet nun in Tumulten. Selbst Minister kommen in Schwierigkeiten. Die Aktionen der WSPU-Frauen werden zu täglichen Nachrichten in der Presse. Auch die nicht militanten Frauenwahlrechtsorganisationen werden wachgerüttelt. Zitat Ende. Sie merkten, dass sie mehr ins Gespräch kamen, je entschlossener und auch aggressiver sie auftraten. Nochmal ein Zitat. Und wir erklärten, dass wir nicht allein allen Anti-Wahlrechtskräften den Krieg ansagen, sondern auch allen neutralen und nicht aktiven Kräften, weil sie alle die frauenfeindliche etablierte Politik unterstützen. Zitat Ende. Also nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Die Organisation zählte bald bis zu 260.000 Mitglieder. 400 von ihnen versammelten sich im Februar 1906 in London erneut öffentlich. Ein Journalist der Daily Mail nutzte im selben Jahr auf abwertende Weise das Wort Suffragette. Doch die Frauen der WSPU nahmen das Wort für sich an und begannen, ihren Newsletter so zu nennen. 1907 kam es zur Verurteilung und zu Gefängnisstrafen von 130 Suffragetten, die dem Premierminister eine Petition überreichen wollten.
Ja, die wollten. Die Frauen nutzten vor allem die Taktik des Zwischenrufens bei Wahlveranstaltungen im ganzen Land. Am 26. Juni 1908 kam es zur bisher größten Demonstration für das Frauenwahlrecht. Hört, hört. 500.000 Menschen versammelten sich unter Leitung der WSPU im Londoner Hyde Park. Ich kriege richtig Gänsehaut. Bei weiteren Zusammenstößen wurden einige Suffragetten von der Polizei immer härter angegangen. Und die Antworten fielen peu à peu harscher aus. 1908 wurden die Suffragetten Edith New und Mary Lay zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Steine auf das Haus des Premierministers warfen. Emmeline verurteilte diese Taten nicht, sondern erinnerte daran, dass auch Männer sich durch ähnliche Aktionen in der Geschichte Großbritanniens Gehör für ihre Rechte verschafft hatten. Emmeline war da bereits geprägt von einem Angriff auf sie und ihre Mitstreiterin Nellie Martle im selben Jahr. Ein Mob Männer, die der Liberalen Partei nahestanden, überfielen die beiden und schlugen sie zusammen. Beide wurden schwer verletzt.
Krass. Und sie machten trotzdem weiter, vermutlich getrieben von Wut. Also mich hätte das jedenfalls unglaublich wütend gemacht. Und irgendwie auch eine Erklärung, wie gesagt, keine Entschuldigung, für die zunehmende Radikalisierung der Bewegung.
Ja, absolut. 1909 wurde Emmeline dann erstmals verhaftet, nachdem sie einem Polizisten 2-mal ins Gesicht geschlagen hatte, um ihre Inhaftierung zu erreichen. Dem Gericht sagte sie, Zitat, wir sind nicht hier, weil wir Gesetzesbrecherinnen sind. Wir sind hier, weil wir versuchen, Gesetzgeberinnen zu werden. Zitat Ende. Starke Worte. Emmeline wurde insgesamt 7-mal verhaftet. Viele andere landen ebenfalls im Gefängnis, darunter auch ihre eigene Tochter Christabel. Es kam zu unzähligen weiteren Zusammenstößen mit der Polizei.
Ab 1909 traten zusätzlich immer wieder inhaftierte Suffragetten in den Hungerstreik und wurden zum Teil sogar zwangsernährt, was wiederum Kritik von MedizinerInnen brachte und den Suffragetten weitere Sympathien verschaffte. Am 18. November 1910 kam es schließlich zum berüchtigten sogenannten Schwarzen Freitag in London. 300 Frauen marschierten zu dem House of Parliament im Westminster Palast, dem englischen Oberhaus. Der Grund? Premierminister Herbert Henry Asquith der Liberalen Partei hatte sein Wahlversprechen gebrochen, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, der etwa 1 Million Frauen das Wahlrecht ermöglicht hätte. Stattdessen rief er Neuwahlen im Parlament aus. Die ganzen politischen Winkelzüge werden hier auch etwas kompliziert, aber Fakt ist, der folgende etwa 6-stündige Aufstand der Suffragetten wurde an diesem Tag von der Polizei brutal niedergeschlagen. Darunter kam es auch zu zahlreichen sexuellen Übergriffen und zur Verhaftung von 4 Männern und, haltet euch fest, insgesamt 115 Frauen. Der damalige Innenminister Winston Churchill sorgte am nächsten Tag dafür, dass alle Anklagen fallen gelassen wurden, da, Zitat, kein Vorteil für das Gemeinwohl erreicht würde, wenn bei diesem Anlass die Staatsanwaltschaft mit der Arbeit fortführe, Zitat Ende. Hm. Churchill stand dem Frauenwahlrecht wohl sehr ambivalent gegenüber. Ein richtiger Verfechter war er nicht, aber wohl auch kein ausgesprochener Gegner.
Immerhin hat er für die Entlassung der Frauen entschieden. Ja, in der Presse und in Polizeiberichten wurde die Gewalt allerdings vor allem den Suffragetten zugeschrieben. Die Führung der WSPU vermutete, dass die Polizeigewalt auf Befehl Churchills passierte. Allerdings widersprach dieser vehement und erwägte sogar eine Verleumdungsklage. Jetzt machen wir mal einen Sprung. 1912 wurde Emmeline zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie ein Fenster am Haus des Premierministers zertrümmerte. Die Seite inspiring-teatime.de schreibt zur Radikalisierung der Bewegung, Zitat, so ketteten sich die Frauen an Zäunen und Gebäuden fest, organisierten Blockaden oder veranstalteten unangemeldete Demonstrationen. Ab 1912 brannten des Öfteren Briefkästen. Suffragetten unternahmen Angriffe auf Privathäuser und Museen, wo Kunstwerke zerstört wurden. Häuser von Politikern griffen sie mit Brandsätzen an. Auch im neu gebauten Haus des Schatzkanzlers David Lloyd George ist ein Sprengsatz detoniert. Hatte man den Labour-Abgeordneten doch als Verräter an der Suffrage, dem Wahlrecht, identifiziert? Sie überschritten Grenzen und gaben den wütenden Frauen Unterstützung. Auch Pankhursts Tochter war dabei, Zitat Ende. Emmeline und andere wurden in Haft wiederum zwangsernährt. Zur fortschreitenden Radikalisierung der WSPU sagte sie selbst laut fembio.org, Zitat, die Landarbeiter hatten das Wahlrecht gewonnen, indem sie Heuschober anzündeten, Krawalle anzettelten und so den englischen Politikern ihre Stärke demonstrierten in der einzigen Sprache, die diese verstehen. Zitat Ende. So, und jetzt könnt ihr wieder das Schleifchen vom Anfang aufmachen.
Doch die Regierung ging auch hart gegen diese Taktik vor. So verabschiedeten sie 1913 das sogenannte Katz-und-Maus-Gesetz. Dies erlaubte es britischen Behörden, inhaftierte Suffragetten, die sich durch Hungerstreiks in Lebensgefahr brachten, vorübergehend aus der Haft zu entlassen, damit diese sich erholen konnten. Sobald sie wieder bei Kräften waren, konnten sie wieder verhaftet und ins Gefängnis zurückgebracht werden. Der Name Katz-und-Maus-Gesetz stammt von der Strategie, Gefangene wie eine Katze eine Maus laufen zu lassen, nur um sie später erneut zu fangen. Also eine ziemlich perfide Bezeichnung, finde ich. Ebenfalls 1913 warf sich die Suffragette Emily Davison bei einem Pferderennen vor das Pferd des Königs und starb an ihren Verletzungen. Ihre Beerdigung wurde von 55.000 Menschen besucht. Das ist echt krass. Emmeline sprach sich noch 1912 ganz klar gegen Gewalt aus, die sich gegen Menschen richtet. Zitat, die einzige Rücksichtslosigkeit, die Suffragetten jemals begangen haben, ist die gegen ihr eigenes Leben, nicht das von anderen. Es war niemals die Politik der sozialen und politischen Frauenunion, Menschenleben rücksichtslos in Gefahr zu bringen und wird es niemals sein. Wir überlassen das den Feinden. Wir überlassen das den Männern in ihren Kriegen. Das ist nicht die Methode von Frauen. Nein, selbst vom politischen Nutzen aus betrachtet, wäre Militanz, die die Sicherheit von Menschenleben gefährdet, falsch. Es gibt etwas, worum Regierungen sich weit mehr sorgen als um Menschenleben. Und das ist die Sicherheit von Eigentum. Also schlagen wir den Feind, indem wir gegen Eigentum vorgehen. Seid militant, jede auf ihre Weise. Zitat Ende.
In dieser Zeit zeigte der Zusammenhalt der WSPU erste Risse. Emmelines Tochter Adela verurteilte die zunehmende Gewalt und wurde aus der Organisation geworfen. Ihre Schwester Sylvia wurde aus ähnlichen Gründen entlassen, nachdem sie sich vor allem mit der zunehmend autoritär auftretenden Christabel zerstritt. Anlass des Streits war Silvias Zusammenarbeit mit der East London Federation of Suffragettes, ELFS, die enge Verbindung zur Labour-Partei hatte. Christabel und Emmeline fürchteten, dass ihre eigene Bewegung nun weniger geschlossen auftreten könnte. Emmeline zerstritt sich nun ebenfalls mit Silvia, genauso wie mit Adela. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Oder Adela, der sie sogar eine Auswanderung nach Australien bezahlte und nie wieder sah. Ein weiterer Faktor war aber auch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, der die Pankhurst-Frauen entzweite und zwar in ihrer Haltung zum Krieg. Während Emmeline und Christabel Patriotinnen waren und sämtliche Aktionen ihrer Partei zunächst einstellten, sahen sich Silvia und Adela als Pazifistinnen. Im selben Jahr brachte Emmeline auch ihre Autobiografie My Own Story heraus, die wir schon erwähnt haben. Im November 1917 benannte sich die WSPU in The Women's Party um, also die Frauenpartei, und trat mit Christabel als Spitzenkandidatin bei den ersten britischen Parlamentswahlen nach dem Krieg 1918 an, wobei sie mit ihrem feministischen Wahlprogramm einen Sitz im Parlament um nur 775 Stimmen verpasste. Das Besondere aber, am 6. Februar 1918 verabschiedete das Parlament den Representation of the People Act. Dieser räumte Frauen über 30 ein eingeschränktes Wahlrecht ein. Ne? Ihr erinnert euch am Anfang, wo ich sagte 1918, viele sagen jetzt, nee, das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, es war ein eingeschränktes Wahlrecht für Frauen über 30. Bestimmte Bildungs- und Besitznachweise mussten leider immer noch erbracht werden und Männer durften ab 21 wählen bzw. Kriegsveteranen ab 19. Dennoch war das große Ziel so gut wie erreicht. Das allgemeine Wahlrecht für Frauen und auch das Recht auf eine Kandidatur ab 21 Jahren. Seit 1928 durften schließlich alle Frauen ab 21 in Großbritannien wählen und waren Männern seitdem wahlrechtlich gleichgestellt. 1970 wurde das Wahlalter für beide Geschlechter auf 18 Jahre gesenkt. Erst 1970.
Jedenfalls war das ein riesiger Erfolg, aber leider auch überschattet von diesem fürchterlichen Krieg, ne? Also das Wahlrecht zu bekommen 1928. Zudem zeigte diese Zeit eine immer nationalistischere und antisozialistischere Einstellung von Emmeline und Christabel. Emmeline verteidigte den britischen Imperialismus, auch wenn sie weniger von Machtansprüchen als vielmehr von der Bekämpfung von Armut ausging. Zitat: Manche sprechen über das Empire und den Imperialismus, als wäre das etwas, was man verurteilen und sich dessen schämen müsste. Dabei gibt es etwas Großes, Erhabenes, Erbe eines Reiches wie dem unseren zu sein, groß an Territorium, groß an potenziellem Reichtum. Wenn wir diesen Reichtum nun erkennen und nutzen können, dann können wir dadurch die Armut beseitigen. Wir können Unwissenheit überwinden und zerstören. Zitat Ende.
Mhm. Emmeline unternahm schließlich Reisen in den USA und Kanada. Die Entfremdung von ihren Töchtern Silvia und Adela, Schritt voran. Christabel dagegen verschrieb sich immer mehr der Kirche. 1926 ließ sich Emmeline dann sogar von der konservativen Partei aufstellen. Sie begründete es damit, dass der Krieg und ihre Auslandserfahrung ihre Meinung enorm beeinflusst und verändert hatte. Man kann aber auch annehmen, dass die Konservativen die einzige Partei waren, die sie nach ihrem jahrelangen politischen Aktivismus noch unterstützen wollten. Hin und her. Wir wissen es nicht. 1928 waren es dann tatsächlich auch die Konservativen unter Premierminister Stanley Baldwin, die am 2. Juli 1928 das allgemeine Wahlrecht für alle ab 21 mit durchsetzten.
Doch das erlebte Emmeline nicht mehr, denn sie starb am 14. Juni im Alter von 69 Jahren, nur wenige Wochen vorher, wohl vor allem an den Folgen ihres Hungerstreiks und ihres psychisch generell fordernden Lebens. Eine genaue Todesursache ist uns hier allerdings nicht bekannt. Beigesetzt wurde sie auf dem Brompton Cemetery in London.
So kurz vor dem großen Sieg. Und doppelt bitter auch der familiäre Zwist mit ihren Töchtern. Als Silvia kurz vorher ein uneheliches Kind bekam, beendete der folgende Skandal Emmelines politische Karriere. Auch persönlich nahm sie das enorm mit. Schließlich stand das auch nicht im Einklang mit ihren neuen konservativen Werten. Silvia dagegen feierte ihr Kind als einen, Zitat, Triumph der Eugenik, Zitat Ende, also der vorteilhaften genetischen Zeugung eines Kindes, was insbesondere später bei den Nazis ein zentraler Teil der rassistischen Gesetzgebung war. Und dieses Kind nannte sie auch noch Robert, nach ihrem Großvater, dem Vater von Emmeline, den Emmeline ja aus ihrem Leben verbannt hatte.
Mann, oder Frau, wie auch immer. Wieder einmal eine sehr ambivalente Frau, die sich unermüdlich für Frauenrechte eingesetzt hat, aber auch ein Leben, das zeigt, wie Zwist, Streit und plötzliche politisch gegenteilige Positionen auch im besten Glauben zustande kommen und die eigene Familie entzweien können. Wie gehen wir denn jetzt hier mit positiven Schlussworten raus, liebe Kim? Sie hat ja ihr Ziel erreicht, das Wahlrecht für Frauen in Großbritannien.
Ja, und die Frauen zusammenzubringen. Ne? Ich denke, wir gehen mit einem schönen Zitat von ihr selbst auf ihr Wirken als Suffragette aus der Episode raus. Zitat, die Militanz der Männer hat durch die Jahrhunderte die Welt mit Blut getränkt. Und für diesen Horror, diese Zerstörung sind sie mit Denkmälern, großen Gesängen und Epen belohnt worden. Die Militanz von Frauen hat nur das Leben derjenigen bedroht, die diesen gerechten Kampf gekämpft haben. Nur die Zeit wird offenbaren, welcher Lohn den Frauen zugesprochen werden wird. Zitat Ende.
Und es ist ja irgendwie immer noch so, ne? Also die Zeit läuft, wir haben immer noch, wir haben zwar das Frauenwahlrecht, aber wir haben irgendwie immer noch zu kämpfen mit Gleichberechtigung, ob militant oder nicht, das lasse ich jetzt mal so stehen. Erwähnenswert wäre auch noch, dass es in London ein Denkmal zu Ehren von Emmeline und Christabel Pankhurst gibt. Das befindet sich am Eingang zu den Victoria Tower Gardens, ganz in der Nähe des Westminster Palastes. Es wurde bereits 1930 eingeweiht, also keine späte Anerkennung, sondern eine recht zeitnah nach der Einführung des Frauenwahlrechts 1928 und Emmelines Tod. Und Christabel hat da schließlich auch noch gelebt, bis 1958. Vielleicht gehen wir so mal positiv raus, mit einer Ehrung, die einmal nicht zu spät kommt, oder?
Ja, also ich finde sie trotzdem, trotz der ganzen Facetten und am Ende, sie hat das Frauenwahlrecht erreicht und dafür ihr Leben geopfert oder auch die Beziehung zu ihren Mädchen geopfert, ne? Also über die Jungs haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber sie ist wirklich eine starke und sehr beeindruckende Frau und ein tolles, großartiges Vorbild für uns auf jeden Fall und hoffentlich auch für euch da draußen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören bis hierhin. Teilt die Episode gern mit geschichts- und frauenrechtsinteressierten Menschen und ohnehin jenen, die sich für starke Frauenfiguren interessieren. Denn die ist Emmeline Pankhurst auf jeden Fall.
Absolut, sonst hätten wir sie euch ja auch nicht vorgestellt. Wenn ihr nochmal genauer in die Geschichte der deutschen Frauenrechte reinhören möchtet, verlinken wir euch unsere beiden Folgen dazu hier auch noch in den Shownotes.
Schreibt uns gern, folgt uns auf Instagram, erzählt anderen von uns und 5 Sterne natürlich und wir hören uns nächstes Mal wieder.
Bis dahin, bleibt gesund und munter und alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.